SRF 2 Kultur.
Zeit für die Passage. Es kann jeden treffen und nicht immer ist man selber schuld, wenn man aus dem gewohnten Alltag heraus katapultiert wird und schlimmstenfalls auf dem Sozialamt landet. Und nicht immer ist mit einem gesellschaftlichen Abstieg nur Elend und Unglück verbunden. Das folgende Feature von Bernard Senn stellt drei Menschen vor, die wieder oben auf sind, obwohl sie ganz unten waren.
Ich habe ja nie im Leben gedacht, dass ich irgendwann mal Sozialempfänger werde. Nie. Also ich habe eine geborgene, schöne Kindheit, eine gute Schulausbildung, ein Mann, ein Kind, immer alles, nie Schulden. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass mir so etwas passieren kann.
Plötzlich hat man halt eine Schublade aufgetan, die das ganze Leben auf den Kopf stellt. Und dann fährt man auf und dann können wir alle Schubladen führen. Und dann tut man halt alle aus und die einen tut man dann wieder mit gewissen Sachen füllen, die man vorher vielleicht nicht gehabt hat. Und andere Sachen tut man auch wieder einfüllen, die man gerne gemacht hat oder die wichtig sind oder die man muss machen. Und die schlechten Sachen, die tut man entsorgen.
Also die Spirale hat sicher ganz klar noch bedeutet. Wie auch immer für Auswirkungen, das wüsste ich nicht. Aber ich hätte immer müssen sagen, ich müsste auch kriminell sein, damit ich überhaupt durchkomme und eine Chance habe. Weil ich nicht ins Schema oder in das passe, was die Welt gerne hätte. Du hast einfach ein gewisses Klischee und das musst du haben. Und sonst bist du weg vom Fenster.
Stolperstein und Glücksmoment. Einblicke in drei Leben am unteren Rand. Feature von Bernard Senn.
Ich hatte Nachtdienst und am Morgen um 6 Uhr mit der Nachtschicht aufgehört, bin heim und habe eben zwei Ricard getrunken und Tagebuch geschrieben bis am 8 Uhr. Und dann bin ich ins Bett. Und um 2 Uhr musste ich wieder aufstehen, weil ich 3 verschiedene Arbeitsstellen hatte. Es waren aber nur noch 3 Tage gewesen. Und dann war ich in den Ferien und nach den Ferien hatte ich noch eine Stelle gehabt. Und dann bin ich vom Maskering hier abgekommen und auch schon wieder ganz knapp mit der Zeit. Und hier an der Haltestelle ist ein BVB-Bus gestanden. Und du siehst das Inseli, oder? Es ist relativ eng. Und ich dachte, auch überhole ich locker noch, oder? Und dann habe ich gestreift. Und dann hat natürlich der ganze Zirkus angefangen. Ich sagte, nein, ich muss weiter, ich kann nicht warten. Das tut mir leid, Entschuldigung. Dann hat er gesagt, sie können nicht gehen, das ist Fahrerflucht, oder? Dann bin ich dann geblieben, dann schaulustige Polizei. Und dann blosen sie einmal. Dann hatte ich 1,1 Promille gehabt. Und dann ist der Fahrer gesagt, ja, sie sind ja besoffen. Ich sagte, ja, mache ich Ihnen den Eindruck? Nein, eigentlich nicht, blosen sie noch einmal. Und ich war verkältet. Ich habe so Hustensaft genommen, Resiltropfen habe ich genommen. Und eine Schlaftablette habe ich auch noch genommen. Irgendwie das alles zusammen hat die 1,1 gegeben. Oder? Und dann natürlich das Rösslispiel ins Spital mit dem linken Zeigefinger und dann mit dem rechten Zeigefinger. Und wissen Sie, wie sie heißen und was für einen Tag haben wir heute. Und also sehr demütigend. Und dann ist der Fahrausweis weg gewesen. Und ich hatte nach der Ferien eigentlich eben den einzigen Job, der Taxifahrer gewesen, oder? Das ist dann alles in die Hose.
Mein Vater ist ja gestorben mit 26 an Leukämie und ich war 4 gewesen. Und dann hat mir eigentlich immer ein bisschen Selbstwertgefühl gefehlt. Und die Lehre hat nicht dazu beigetragen, dass es eigentlich besser geworden ist, sondern sie haben dann eben immer auch ein bisschen gesagt, ja, du kannst es nicht und so und wirst nichts. Und ja, ein bisschen in dieser Richtung.
man ist schon selber verantwortlich für das, was passiert, oder? Aber ich habe dann einfach die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern wahrgenommen und denen probiert noch Jobs zu vermitteln in anderen Betrieben, nachdem ich gesagt habe, ich gehe. Und ich bin dann gegangen und ja, dann ist die Lethargie gekommen. Dann war da von aus und dann hat man sich abgekapselt. Und im Gastgewerbe ist es halt so, mit den Kollegen und Freunden, es ist normal, dass man sich mal ein, zwei Monate nicht sieht oder nicht meldet, weil es halt ein sehr stressiger Beruf ist, mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, mit unregelmäßigem Frei. Und da fällt das zuerst gar nicht so auf. Und irgendwann geht man dann halt auch nicht mehr ans Telefon. Und ja, das Alleinsein ist nicht das gewesen, wo mich, das habe ich gar nicht mehr wahrgenommen, sondern ich habe mich nicht mehr gefühlt, dass ich bin. Also, ich habe einfach ich habe noch gegessen und getrunken und Fernsehen geschaut und bin vielleicht zweimal in der Woche noch zum Haus aus. Und ja, irgendwann ist dann halt der Vermieter gekommen und hat gesagt, du, was ist los, wo bleibt die Miete? Man hat das Geld nicht mehr gehabt, weil alle Reserven sind aufgebraucht gewesen. Man ist durch das in einen Strudel gekommen. Anstatt sich Hilfe zu suchen, hat man sich weiter abgekapselt. Und ja, irgendwann steht man dann halt auf der Straße.
Also da sind wir jetzt am Morgartering 66 und da habe ich mit meiner Tochter im ersten Stock gewohnt und die zwei Fenster haben zu unserer Wohnung gehört. Und das Fenster, das so meliert ist, das Badezimmer, und gegen hinten raus haben wir ein Wohnzimmer und das Kinderzimmer gehabt. Ja, da habe ich gewohnt bis 07. Im 07 habe ich dann endgültig die Wohnung und alles in der Schweiz aufgegeben.
Doris Brechbühl, 59. Geschieden. Zurzeit wohnhaft in Basel. Sozialhilfeempfängerin seit 2012. Singt im Surprise Straßenchor. Leidenschaft Griechenland.
Seit 04 habe ich in Griechenland fest eine Wohnung, also eine kleine Wohnung gemietet von einem Deutschen. Und bin dann eigentlich immer so halb Jahr in Griechenland, dann wieder halb Jahr in der Schweiz. Und die Tochter ist im 07 20 geworden und ist ausgezogen daheim. Und das war dann für mich der Moment, alles hinter mir abzubrechen. Also dann auch keine Steuern, wir müssen zahlen, Krankenkasse, ja, wirklich alles aufgegeben. Ich war überzeugt. Ja, ich habe dort auch schon 4 Jahre gelebt und gewirtschaftet. Und ich habe immer gesagt, im Alter will ich nach Griechenland. Und das war dann für mich der Punkt, jetzt kann ich gehen, jetzt ist fertig. Mit der Schweiz, jetzt ist alles um. Es ist jetzt einfach mein Ruhestand, ist ein bisschen früher noch gekommen. Ich will nicht mehr in die Schweiz. Wobei, ich habe geschafft in Griechenland. Ich habe dort eine alte Frau noch betreut. Also, ich habe ja jahrelang hier im Spitex geschafft, bei Pflegefachfrau. Ich habe dort eine alte Frau betreut und habe nebenher von dem Deutschen, wo ich die Wohnung gemietet habe, der hat auf einem 4000 Quadratmeter grossen Grundstück ein kleines und ein grosses Haus, wo brach gelegen sind. Ich habe mit ihm geredet, ob wir das nicht vermieten können. Und da war er mit einverstanden. Und dann von diesen Vermietungen haben die eigentlich gelebt. Das hat gelangt. Die sind so vom April bis September, zum Teil Oktober, sind hier Leute gekommen und gegangen. Ich habe die Häuser geputzt, habe Reparaturen organisiert, habe die Leute abgeholt, weil das liegt abgelegen, das Grundstück. Ich habe sie betreut, wenn etwas war. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und es hat mehr oder weniger gelangt, gerade so zum Tun und Überleben. Aber damals hatte ich noch ein Auto. Und habe auch noch die ersten Jahre Krankenkasse noch gezahlt. Und all die extra Kosten habe ich von einem Erb von meiner Mama so notis noch aufgebraucht, bis einfach am Schluss einfach gar nicht mehr da war. Und das ist dann auch eben 07, war alles noch gut gewesen. 8, 9, so im 10 hat es angefangen, die Eurokrise ist gekommen, weniger Touristen sind gekommen, wir haben nicht mehr so viel vermietet. Und im 11 ist dann ganz, ganz miserabel gegangen, derweil aber mein ganzes Erbe schon verbraucht war. Und dann bin ich im November 11 wieder in die Schweiz zurückgekommen.
Ja, ein Stück weit ist es Geheimnis, ja, kann man so sagen.
Mhm. Markus Thaler, 43, verheiratet, Wohnort Windisch, Sozialhilfeempfänger und Verkäufer des Surprise-Straßenmagazins, Lebensziel Missionar, Leidenschaft Jesus.
Eben, da wäre jetzt zum Beispiel auch noch so ein Treffpünktchen da. Da meistens so ein kleines Restaurant, wo man Kaffee ist, wo man nachher weitergehen kann und weiterziehen dann mit diesen Frauen, separates Zimmer, überall da verteilt. Und dann die Zimmer rauf da. Also es ist alles da, an der Dienerstrasse, Langstrasse, Brauerstrasse, alles in diesem Kreis drin. Also ja, da, am Anfang, du weißt ja einfach genau, was du willst. Du willst Sex, oder? Und dann weißt du, aha, da innen sind sie eigentlich immer. Sie sind am Morgen da, am Mittag da, am Abend da. Es ist immer einige da. Dann gehst du einfach mal rein, trinkst einen Kaffee und dann kommen sie auf dich zu und du schaust es an und dann schaust, ob dir eine gefällt oder eben nicht gefällt. Manchmal bleibst du weiter und schaust noch ein bisschen weiter. Und wenn du nichts hast, dann gehst du als nächsten Ort, wo du auch noch weißt. Dann habe ich einfach da immer quer die Runden gemacht. Immer ein bisschen schauen, wo sie stehen oder was rum ist. Also es ist eigentlich genau das gleiche Ding wie bei Drogensüchtigen, wenn du sexsüchtig wirst. Dann, schaust überall herum, suchst überall, schaust, was es herum hat. Mit der Zeit findest du es dann. Jetzt gehen wir dann hier ein Stück rauf. Also jetzt ist hier die Langstrasse, die Strasse, wo wir sind. Ja, und das ist wie bei allem so. Beim ersten Mal bist du noch nervös, und zweite, dritte Mal auch. Und nachher wird es wie dich anlegen. Es ist einfach Gewohnheit. Du machst es einfach. Du fragst gar nicht mehr. Du verlierst alle Achtung und alle Hemmungen. Ich habe aber auch teilweise Zeit angeläutet und Frauen mit heimgenommen. Das ist dann natürlich die Service. Die kosten dann im Monat so, pro Mal, habe ich will sagen, etwa 300-400 Stutz. Also da sieht man, da kann man schnell viel Geld verlochen. Eben früher habe ich mal viel gespart. Da bin ich sehr sparsam gewesen, etwa 20'000 auf der Seite gehabt. Bin nicht immer Name gewesen. Ich konnte sehr gut sparen, wo andere nicht können, und habe immer eine schöne Zeit schaufeln. Von dem natürlich habe ich dann auch gezogen. Aber eben, das ist dann auch mal schnell alles Ende. Ja, und dann kannst du nicht mehr so viel machen. Dann musst du halt länger gewartet, bis du wieder ein bisschen gehst. Und wenn du wieder ein bisschen Geld gehst, wie bei Drogen, wenn du wieder ein bisschen Geld gehst, dann habe ich es halt wieder wieder angebraucht. Ich habe dafür sonst nichts anderes gemacht. Also das heisst, alles, was ich gemacht habe, war gratis. Ich bin auf Fußball schauen oder so, oder bin rennen, das ist alles gratis. Aber das ist natürlich nicht auswärts Kaffee trinken gehen. Also, du kannst nicht Zigaretten und trinken, nichts natürlich. Also im Prinzip alles so drauf gegangen.
Du kommst mit?
Nein. bin ich rausgekommen aus der Schule. Und dann habe ich nicht recht gewusst, was machen. Dann habe ich eine Woche geschnuppert als Maler. Und dann ist es gut gegangen, habe ich den Vertrag unterschrieben. Weil dann konnte ich tunen malen in der Garage. Und dann, nachher, weil es immer geregnet hat, und nachher, als ich unterschrieben habe, mussten wir aber aufs Aufklettern, müssen, am Gerüst rauf. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht schwindelfrei bin. Bin nicht mehr raufgekommen im Haus und im Abend. Dann musste ich die Lehre abbrechen. Und dann habe ich ein zweites Jahr angefangen im Verkauf. Und dann war ich schon am Anfang immer knapp gewesen oder nicht nachgekommen. Oder beim Schreibmaschinen Dings, die Hälfte, die man sagt, in dieser Zeit, die andere hatten. Und dann noch viele Fehler. Und dann hat es mir schon abgelöst. Und ich dachte, das kannst du nie arbeiten. Wenn du jetzt schon so Mühe hast, nein. Eben, das ist dann wieder das. Du hast das Ding nicht. Und dann habe ich da auch wieder abgebrochen. Und dann habe ich ziemlich jung dann eine Frau kennengelernt. Mit 22 habe ich sie dann geheiratet. Aber sie hat auch ein bisschen Pech im Leben gehabt. Und ist früher noch missbraucht worden und so. Und da hat eben sexuelle nicht gestimmt. Und dann habe ich mir gesagt, ja, wenn du es nicht kannst geben, dann muss ich mir so holen. Ich habe es auch gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mache ich nichts. Dann mach du das. Und ich habe dann natürlich gerade so hingenommen und habe das auch gemacht. Und früher oder später ist dann die Ehe auseinander. Es ist dann in die Klinik gegangen und hat gesagt, ja, sicher mit, da haben sie mir angerufen und gesagt, ja, sie kann mir das nicht geben, was ich brauche. Und sie kommt mit sich selber nicht gegangen und so, wie das ist und so. Da sind wir zwar ganz friedlich und gut auseinander oder so, aber halt wieder etwas, was gescheitert ist. Und da hatte ich sehr, sehr lange Krise. Und dann bin ich eben hier auf Zürich gekommen. Langstrasse so. Dann denke ich, ja, da eine Frau, dort eine Frau. Will ich mich mit dem bestätigen, auch so.
Geschichte war, ich war in einem kleinen Restaurant, sehr glücklich als stellvertretender Geschäftsführer. Ich habe das 2,5 Jahre gemacht und habe dann einfach eine neue Herausforderung gesucht. Und ich habe er, der offiziell der Betreiber war von dem Hotel, habe ich gekannt. Wir hatten gemeinsame Freunde. Und auch andere Freunde haben gesagt, er gehe dorthin mit ihm, das kommt gut, du und er, ihr seid auf der gleichen Wellenlänge, ihr habt beide das Know-how, das kommt gut. Dann haben wir uns getroffen, wir haben miteinander geredet und dann hat er mir seinen Plan erzählt. Eben, er kann auf den 1. April das Gebäude übernehmen, will dann umbauen, umgestalten. Er hat mir sein gastronomisches Konzept und das Konzept vom Hotel, oder dass man erstmal die ersten 2-3 Jahre mit Gruppen fahren will, um einfach in Sicherheit zu haben, nicht mit individuellem Tourismus, was ja auch Sinn macht. Und das gastronomische Konzept und Bels haben wir gesagt, ja, finde ich sensationell, finde ich super, das ist genau das, was ich mir vorstelle. Oder? Er hat meine Aufgabe erklärt, wo ich gesagt habe, das passe ich rein, das stimmt für mich so. Oder? Und es steht in Zukunft dort.
Ralf Breidenbach, 43. Ledig. Wohnort Luzern, Männerwohnheim. Sozialhilfeempfänger seit 2011. Leidenschaft, Fußballspielen und Menschen coachen.
Es war halt schon ein bisschen das Ausflugsziel. Aber man hat dort mit einem Reiseveranstalter gute Verträge gehabt. Also das Hotel war eigentlich auf 2 Jahre ausgebucht. Natürlich mit Lücken und nicht immer ganz voll, aber man wäre auf eine Auslastung von 70-80% gekommen. Und das ist eigentlich also das Geschenk, wo man wirklich etwas könnte aufbauen, wo man etwas könnte machen. Und wenn aber jemand nur kurzfristig denkt und schnell will Geld verdienen, dann funktioniert es nicht. Oder man hätte über den Massentourismus das 2 Jahre finanzieren können. Man hätte die Zimmer können umbauen, sanieren. Man hätte das Restaurant richtig und nicht nur halb können sanieren. Und man hat meiner Meinung nach kosmetische Sanierung gemacht. Nach außen hui, innen pfui, weil der Besitzer einen gewissen Ruf hat. Kein Handwerker mehr sich darauf einlassen. Oder sagt, ich komme schon, aber nur gegen Cash. Und der Chef sagt, nein, erst mal flicken und dann Cash. Ja, und dasselbe mit Lieferanten. Oder? Wenn man nachdem man 4 Monate offen hat, oder 3 Monate offen hat sogar, die Lieferanten kommen und sagen, man liefert nur noch gegen Bar. Dann muss ich sagen, was läuft hier falsch? Weil das Geld wäre rein technisch gesehen, wäre rum gewesen, oder? Aber man hat es scheinbar für sein privates Amüsement benutzt, statt fürs Geschäft. Und dann schafft man am Tag 10, 12, vielleicht auch 14 Stunden, man kommt heim, oder? Man weiß, dass Teilmitarbeiter nur 2/3 vom Lohn bekommen haben und vertröstet worden sind. Man sitzt daheim und man weiß, man hat die Mitarbeiter in den Betrieb geholt und denkt darüber nach. Und man nimmt seine Verantwortung ernst und merkt aber, dass die Leute, die am Schluss das Sagen haben, die Entscheidungsträger, oder, dass die Verantwortung nicht ernst nehmen. Oder? Und dass sie einen aber genauso behandelt wie das Mittel zum Zweck. Oder? Und wenn ich eben am Anfang gewusst hätte, dass der Arbeitgeber dort mit drin ist, weil ich nicht gewusst, dass mein Chef, mit dem ich eigentlich alles besprochen habe, ein Kompagnon hat. Es war eben ein stiller Kompagnon gewesen, bis zu einem gewissen Punkt. Wo es dann aufgegangen ist, ist er laut geworden. Also nicht laut, sondern er war rum und wollte Geld verdienen. Und weil der Mann ist bekannt, der hat in Luzern schon 6 Gastrobetriebe in Konkurs geführt. Und wenn man so etwas vorher gewusst hätte, dann hätte man sich wahrscheinlich gar nicht darauf eingelassen. Dann wäre alles ein bisschen anders gelaufen.
Also es ist, eben wie ich da vorne schon gesagt habe, der Tourismus zurückgegangen, sehr bist Aufbruch gewesen. Und es ist dann plötzlich einfach undenkbar, dort unten weiter zu leben. Und dann nachher ist eigentlich, meine Idee war, ich komme kurz in die Schweiz, ich bin ja Krankenschwester, also Entschuldigung, heisst heute diplomierte Pflegefachfrau. Ich kriege immer einen Job, ich jobbe jetzt hier hart ein halbes Jahr und dann kann ich wieder mit dem ein halbes Jahr dort unten leben. Und dann bin ich in die Schweiz zurückgekommen und dann haben wir zuerst, wie bitte, 8 Jahre praktisch nicht mehr aktiv im Beruf, Weiterbildungen, auch keine. Und habe dann in 2 privaten Spitex-Betrieben können wieder einsteigen, aber eben auch nicht so ring, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber das hat dann geklappt, aber auch nicht das Pensum. Und ich habe gedacht, ja, ich arbeite hier 100% und das war es auch nicht gewesen. Und dann, was leider, oder Gott sei Dank dazu kam, ist, ich habe eine Gelenkerkrankung, habe ich schon seit mehreren Jahren. Bin mit Medikamenten gut eingestellt, aber dann wieder durch den körperlichen Stress und vielleicht auch den psychischen Stress, das ist ja nicht wieder gelaufen, wie ich wollte, ist das ganze Zeug wieder aufgeflammt und ich habe einfach von Kopf bis Fuß nur noch weh gehabt. Also ich meine, Lebensmittel bin ich nicht, ich frisse nicht so viel Cortison und Schmerzmittel, nur dass ich in der Spitex gearbeitet habe. Und Spitex ist auch eine körperlich schwere Arbeit, oft die Transfer vom Bett in Rollstuhl, Toilette. Es ist eine harte Arbeit und da habe ich gedacht, nein, das tue ich mir nicht an. Wann war das, als ich heimkam? Um 11 bin ich also auch schon 57 gewesen, ja, mit 57 und ins Spital habe ich auf keinen Fall mehr wollen. Was machst du, oder? Ich denke, Zeitungen so geschaut, Taxi fahren, das hat mich schon immer interessiert. Und dann bin ich einen Monat Taxi gefahren mit Begeisterung. Das ist ein ganz glatter Job. Dort lernst du auch wieder Leute kennen. Schwieger, toll, spannend auch. Kriege ich jetzt, komme ich auf den Umsatz. Und hat mir gut gefallen. Und dann, nach einem Monat, ist das aber nicht mit dem Taxi gewesen, sondern das war privat gewesen. Bin ich in die Strasbourg Alledura, bin präsent gewesen. Ich bin ein notorischer Spätkommer, bin präsent gewesen. Und an der Kreuzung Hagenheimer Strasse, Strasbourg Allee, ist eine Bushaltestelle, dort steht ein BVB-Bus. Und ich bin ziemlich rasant an Strasbourg Alledura gegangen. Den nehmen wir auch noch locker, oder? Und fahre an dem vorbei und verursache eine Streifkollision. Ich bin völlig genüchtern gesehen, habe ich gemeint, bis aber nicht gesehen. Und dann ist einfach scheiße, gell, wenn du Taxichauffeur bist und das Billett wird dir weggenommen, dann eine riesige Polizeibus. Auch die ist, das habe ich gerade noch können, das haben sie mir abgeschleppt, ich durfte nicht mehr selber fahren. Dort, das ist der Moment, das ist mein tiefster Moment gewesen, oder? Weil zurück in die Pflege wollte ich nicht mehr, wegen meiner Krankheit. Taxifahren konnte ich nicht mehr. Ja, so Gelegenheitsjob, nicht mehr servieren oder so. Ich meine, das ist ja auch nicht das, wo du kannst dir Geld sparen kannst. Oder ja, ich meine, eben 58, sie nehmen lieber Jüngere in Service. Ah ja, ich gesagt, ja, nur, ja, aha, ja. Mhm. Also gut, dann hat sie gesagt, wenn wir jetzt heimkommen, als erstes gehst du auf das Sozialamt und schaust, was die sagen. Ah, das hat mir schon gestunken, oder? Aber ich habe gefunden, ja, okay, gehst du da hin, oder? Und bin da, was man ja alles so hört von dem Sozialamt, oder? Mit sehr gemischten Gefühlen da hingegangen und auch haben mir irgendjemand gesagt, ich habe nicht viel verloren bei diesem Unfall oder durch diesen Unfall, aber dort habe ich den Stolz habe ich verloren. Oder? Also es kostet schon viel, wie soll ich sagen, also es ist kein schöner Gang auf das Sozialamt, oder? Ja, wie ein Schiff, das gestrandet ist.
Vorgängig habe ich alle Mitarbeiter informiert, dass ich gehe. Und mein Chef hat mich eigentlich überzeugen, dass ich bleibe. Und dann war der offiziell letzte Tag. Und dann haben wir am Morgen wie immer eine Service-Sitzung gemacht, was im Hotel läuft, was geht, auf was man muss schauen, was man muss beachten. Und ja, nach dieser Sitzung sind dann alle auf ihre Plätze ihre Arbeit ausführen. Und dann ist der Kompagnon gekommen und für mich eigentlich mein Chef. Und er hat gesagt, komm, wir müssen noch schnell einen Kaffee miteinander trinken. Oder? Und dann heisst es, es sieht so aus, entweder bleibst du oder du kannst eigentlich jetzt schon heimgehen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr das so wollt, dann gehe ich jetzt heim. Aber dann wollte ich jetzt meine Papiere und mein Geld. Ich bin dann in die Stadt, ich bin dann zur Bekannten ins Kaffee, habe einen Kaffee getrunken. Dann habe ich gefunden, da tun wir gerade etwas zu Mittag essen. Dann am Abend bin ich noch mit zwei Kollegen im Ausgang gewesen. Der hat vielleicht auch ein, zwei Bier zu viel getrunken in der Frost rein. Und dann bin ich heim und dann geschlafen und dann wirklich mal 10 Stunden geschlafen, aufgestanden, bis ein bisschen gegessen und wieder geschlafen. Ich glaube, ich habe dann erst mal 2 Tage durchgeschlafen. Oder? Ich habe das Gefühl, ich bin einfach, ja, du hast so viel geschafft, bist so viel unterwegs, hast auch Stress gehabt und habe viel geschlafen, habe das nicht als seltsam empfunden. Ich hatte auch keinen Trieb gehabt, um rauszugehen. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr aufkomme. Und das war so, ich denke, 10 Tage später. Und das nimmt man dann nicht so wie ein Boeing wahr, sondern das ist wirklich ein schleichender Effekt. Und, ja, und dann, eben, wenn es ein Boeing wäre, würde man es merken und dann könnte man vielleicht etwas dagegen machen. So merkt man es eben nicht. Und dann ist man drin und dann sucht man gar, also man sagt immer, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Man sucht gar nicht mehr eine Tür, die man aufmachen kann, sondern man sagt, ja, dann bleiben wir jetzt halt da. Ja, das ist dann wirklich so. Vorher hat man sich nur Gedanken gemacht und dann man tut einfach alle Gedanken, tut man los, man ist dann einfach, ja, man ist dann leer und schläft. Man schläft extrem viel und so. So ist es mir gegangen. Also ich habe sicher am Tag 12 bis 14 Stunden geschlafen. Wenn man schläft, dann denkt man natürlich überhaupt nicht, oder? Ich könnte nicht sagen, was ich, weil das ist ja, bis ich dann zur Wohnung ausgefahren bin, das ist ja wirklich 6-7 Monate gegangen. Und ich kann nicht sagen, was ich in diesen 7 Monaten gemacht habe. Ich kann es wirklich nicht sagen.
Als ich den Zuspruch kriegt vom Sozialamt, ist es mir schon wieder viel besser gegangen. Ich dachte, Nein, so toll habe ich es noch nie im Leben gehabt. Ich kriege jeden Monat einen Batzen und ich habe so viel Zeit. Ich kann machen, was ich will, oder? Und ich bin sehr ein kreativer Mensch. Ich mal gerne, ich stricke gerne. Und ich habe immer schon gesagt, ich will mal einen Pullover stricken, vom Schof bis er fertig gestrickt ist. Ich will bei der Schuhe dabei sein, ich will bei der Schuhwäsche dabei sein, ich will beim Spinnen dabei sein, ich will das lernen. Und das haben wir dann vorgenommen. Und durch das haben wir wirklich den Plausch gehabt, dann auch eben alte Freunde wieder können treffen. Ich war unbeschwert, ich konnte lesen, ich konnte ausschlafen. Ich schlafe sehr gerne aus am Morgen, bin ein furchtbarer Morgenmuffel. Hat mich richtig gut, also das ist mir gut gegangen, obwohl Griechenland habe ich vermisst, natürlich ist es nicht, wie ich wollte. Aber ich habe dann auch gemerkt, mit der Zeit, du musst ja bei diesem Sozamt, am Anfang musste ich jeden Monat gehen, oder? Und dann nach 3 Monaten, ich griff jetzt wieder zurück auf das Sozamt, wirst du überstellt zu einer festen Betreuerin. Und die hat gleich am Anfang schon dann zu mir gesagt, ach Frau Brechbühl, Sie müssen keine Arbeitsbemühungen machen. Wir wissen, wie der Arbeitsmarkt ist und in Ihrem Alter mit dieser Polymyalgie. Sie können sich weiter, aber Sie müssen nicht mehr. Oder? Und das ist für eine Menge andere, also ich habe jetzt ja mit vielen geredet, auch Betroffene, das ist für die sehr, sehr ein entmutigender Satz. Und für mich ist es, oh Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt einfach ein bisschen früher noch meine Rente. Und habe dann auch gemerkt, bei der Frau Bartel heisst meine liebe Sozialbetreuerin, die hat dann auch gleich mal zu mir gesagt, ach Frau Brechbühl, sind ja kein komplizierter Fall. Es reicht, wenn wir uns, verschrecken Sie jetzt nicht, es reicht, wenn wir uns alle halb Jahr mal sehen. Alle halb Jahr, Griechenland, ich komme, oder? Hat dann aber anstandshalber Frau Bartel gefragt, wie das ist, oder? Dann hat sie gesagt, nein, gehen Sie nur nach Griechenland. Oder? Und das sagt halt mittlerweile, ich habe das große Glück, die Flüge sind sehr billig geworden. Die Swiss fliegt ab Zürich, Athen 4-mal täglich. Und wenn du dann einen Flug nimmst, Nachtflüge sind sehr billig. Du kannst also für, wenn du Glück hast, ich bin auch schon für 180 beide Wege geflogen, jetzt 230, 280. Das Höchste ist, glaube ich, mal 300 Franken hin und zurück. Das liegt auch mit dem Batzen vom Sozialamt drin. Das werden jetzt viele Leute nicht gerne hören. Das sehe ich alles, auch ich bin der Bevölkerung dankbar. Ich gehe mit wenig Touren, oder? Ich lebe dann auch in Griechenland. Natürlich, da kann ich noch billiger leben. Da kenne ich die Menschen auf dem Markt. Und wenn ich dort 2 Tomaten, eine Gurke und eine Zucchetti kaufe, dann sagt mir der Grieche, bist nicht ganz bachen, das lege ich schon nicht einmal auf die Waage. Das ist mir zu viel Arbeit, weil die Griecherinnen, die kaufen ja kärlenweise Tomaten, kärlenweise Hartöpfel. Und wenn dann einer kommt, nur die kennen mich, sagen, komm, pack ein und gang wieder, einen guten. Also ich zahle dort sehr wenig Geld fürs Essen. Die Wohnung, die habe ich, das ist ein ganz lieber Deutscher, der hat mich dort nicht rausgestellt, die habe ich. Ich lebe dort fast billiger. Mittlerweile habe ich mich jetzt wieder eingeflucht. Ich habe ganz viel Zeugs, die ich in der Schweiz wieder mache. Ich kann nicht 4 Monate nach Griechenland, wie ich eigentlich denke. Aber ich kann doch jedes Jahr, habe ich es geschafft, 1 oder 2-mal oder sogar 3-mal auf das Griechenland. Oder?
Ja, dann war noch bei der Ex-Frau gewesen, so gegen Schluss, wo der Schwager sich besuchen kam. Und da war ein Christ gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich gehen, da ist mir ein bisschen die Zeitbilder dazu hoch, mit dem kann ich reden. Ich ging raus, Sport machen, das war mein Sonntag gewesen. Und dann bin ich rennen und dann habe ich wie eine innere Stimme gehört, so, jetzt musst du heimgehen. Und dann habe ich das Gefühl, wieso soll ich jetzt heimgehen? Weiter rennen, wieder genau dasselbe. Und dann bin ich zurück. Und dann habe ich mit ihm geredet. Und dann habe ich gemerkt, wow, der hat so einen Frieden, so eine Freude, so eine Liebe, das muss ich auch haben. Und dann habe ich das erste Mal mein Leben Jesus Christus übergeben. Aber das war dann noch nicht der Ding, das war erst so der Anfang. Auch, weil dann ist auch einfach der Geist mal gerettet, aber du hast immer noch eine Seele und einen Körper. Und da hat natürlich dann auch immer sich gegenseitig gestritten und gekämpft gegeneinander, oder? Ja, und dann ist das natürlich sehr ein langer Prozess gewesen. Aber dann hatte ich noch mal Glück gehabt, habe ich durfte meine zweite Frau kennenlernen. Die habe ich in einer christlichen Buchhandlung kennengelernt, wo ich durfte Rosen verkaufen. Zuerst habe ich Rosen verkauft und das ist so gegangen, dass ich bin arbeitslos war, eine lange Zeit. Immer wieder Job gehabt, wieder verloren, Job gehabt. Und dann habe ich den Rosenjob bekommen, in dem ich gesagt habe, ja Gott, jetzt musst du mir etwas geben, sonst kann ich unter der Brücke schlafen. Ich habe nichts, kein Geld, kein Rechtswohnen, nichts. Und dann bin ich mit einem Kollegen gelaufen und sage, den frage ich jetzt davon, weil der hatte gerade einen Rosenstand gehabt und da stand, dass einer sucht. Dann habe ich gesagt, ja Gott, aber dann muss einer sein, der muss noch sagen, ich sei ihm sympathisch und darf die Lebenslauf nicht anschauen. Weil das so grosse Löcher ist, dann nimmt er mich nicht. Und dann war es so, dann bin ich mit ihm geredet und dann hat er mich eingestellt. Und später hat er gesagt, ja, er hat mich nur eingestellt, weil ich ihm sympathisch war. Und dann hat mein Lebenslauf und nichts habe ich zeigen. Und so, das war mal das erste Ding, wo ich die Erfahrung mit Gott, die ich gemacht habe. So. Und das war eine wunderbare Erfahrung. Und dann das Nächste durfte ich dann eine Frau kennenlernen. Bin ich christlich Buchhandlung, war sie auch dort. Sie hat auch viele Sachen erlebt, die nicht so gut waren. Und dann, ja, dann haben wir ein Jahr waren wir noch Kollegen. Und dann hat sie gesagt, komm raus da aus dem Zeug, kannst du zu mir kommen. Und so, und jetzt sind wir in den 9 Jahren geheiratet. Und es klappt immer besser, es ist wunderbar so. Sie ist auch gläubig. Und seither bin ich eigentlich nie mehr gefangen oder es geht mir schlecht in dem Sinn. Weil ich habe einen Halt gefunden, ich habe einen Frieden gefunden, ich habe Freude gefunden und ich weiß, wo ich herkomme, wo mein Schutz ist. Wo ich mich fühlen lassen kann, wo ich mich auch geborgen fühlen kann. Was ein Mensch nicht kann geben kann, in die Tiefe, ich habe keinen Mensch. Aber wenn du einen Partner hast, er kann nicht ersetzen, was du verloren hast. In die Tiefe kann nur Gott und seine Liebe hineingehen. Und ein Stück für Stück ist er am Heilen. Jetzt noch ein Stück, aber es ist schon sehr, sehr viel Wunderbares gegangen in meinem Leben. So. Dass ich eigentlich nie zurückschaue, weil zurückschauen ist für mich dann eine Niederlage. Oder ich, wenn ich mich im Alter bewege und was alles sage, was alles schlecht war, dann komme ich nicht weiter.
Man hat dann einfach die Situation analysiert und mir geholfen und gesagt, in welche Richtung es sollte gehen. Es hat aber keiner gesagt, ich muss. Sondern man hat mir immer die Wahl gelassen. Mir ist nicht geholfen worden, indem dass mir eine Hilfestellung gegeben worden ist. Ich habe mir dann im Endeffekt schon selber mir helfen. Klar, die finanzielle Absicherung durch das Sozialamt ist natürlich ganz etwas anderes, oder? Dass plötzlich der Staat da ist und das Dach über dem Kopf und das Essen zahlt. Das ist schon auch wichtig, oder? Aber Wegweisen geben, zeigen, du, da gibt es eine Möglichkeit, da kann man noch etwas machen. Tu dir mal Gedanken über das machen. Wie findest du die Idee? Und dann hörst du dir zugelassen. Also das Sozialamt hat das mehr oder weniger, kann man fast sagen, fast als Auflage gegeben, dass ich mir psychologische Hilfe suche. Und dann habe ich dann sogenannte Gesprächstherapie angefangen, wo man erstmal das Problem überhaupt analysieren, festlegen und dann erarbeitet und den Antrieb wiederholt und alles ohne Medikament. Und ja, das ist natürlich viel mehr Arbeit, oder? Aber ich wollte den Weg so wollen gehen, oder? Das hat aber geheißen, ja, wenn du das nicht willst, musst du aber sicher zweimal, wenn nicht sogar dreimal, Therapiestunde haben in der Woche. Oder? Und der Psychologe hat dann mal gesagt, ja, also zweimal lang. Oder? Und heute bin ich so weit, dass ich eigentlich so alle 3-4 Wochen rein ist gegangen. Oder?
Also ich bleibe jetzt noch hier, bis ich 63 bin und dann kriege ich die AHV. Und dann, also das ist jetzt in 2 Jahren, aber ich weiss natürlich nicht, wie sieht es in 2 Jahren aus in diesem Griechenland. Ich habe dort eine Wohnung, die ich auch bis jetzt halten konnte. Also mein absoluter Traum war ein halbes Jahr Griechenland, ein halbes Jahr Basel. Weil mit Basel verbindet mich viel, ich habe viele Freunde und kulturell. Ich meine, dort in diesem Kanidi hockst du auf einem richtig auf einem Hügel. Und das Dorf selber, das ist nicht touristisiert, das ist wirklich Urgriechenland, oder? Und dann vermisse ich einmal schon ein bisschen Theater, Kino, Ausstellungen, Museen. Und für mich, das wäre absolut das Höchste. Ein halbes Jahr Griechenland, ein halbes Jahr Basel. Aber bis es wirklich kommt, ich los eigentlich im Leben immer alles ein bisschen. Ich habe schon immer Ideen und Träume, aber vielmal klappt es auch nicht. Und wenn du nicht so verbohrt bist, dann gehst du auch nicht in so ein tiefes Loch. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Voll Hoffnung. Ja.
Mich steht ganz klar fest, dass ich nicht Gastronomie-Retour gehe und auch nicht kann. Und auch nicht will. Also es hört sich jetzt her da und es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, ja, das kannst du nicht machen, du kannst das dann schaffen und verdienen Geld, oder? Aber ich habe etwas gelernt, mir ist mein seelisches Wohl wichtiger wie Geld. Und dementsprechend habe ich mich neu ausgerichtet. Und das, was ich gerne machen würde, braucht eine Ausbildung. Die Ausbildung kostet einen Haufen Geld. Man muss also jemanden finden, der bereit ist, dort Unterstützung zu machen. Dass ich also einen Arbeitgeber, sprich, der die Ausbildung zahlt und während der Ausbildung auch noch als Angestellter hält. Und das macht es natürlich nicht einfach. Und das ist dann noch ich will in den Sozialbereich, ich will meine Erfahrungen weitergeben, ich will anderen Menschen helfen, wie mir geholfen worden ist. Dort gibt es nicht so viele Stellen. Im Endeffekt ist es dann halt auch wieder nicht zielführend für mich, wenn ich dann einen Beruf mache, mit dem ich nicht wirklich glücklich bin. Oder? Wenn dann das Arbeiten halt nur das Arbeiten ist, nur das Geld deswegen. Oder? Ich finde, das wird von ganz vielen Menschen unterschätzt, dass man sich bei der Arbeit wohlfühlen muss und dass das, was man macht, einem Spass machen sollte. Weil dann geht es einem im Leben nämlich wesentlich besser. Wenn ich, wie ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, diverse Luzerner Einrichtungen anschreibe, um denen mal mitzuteilen, dass es in Luzern jemanden gibt, der eine Fußballmannschaft machen will, eine Streetsoccer-Mannschaft machen. Und zwar nur für Leute, die eben aus Therapiezentren kommen, die aus sozialen schlechten Verhältnissen kommen, die nicht die Möglichkeit haben, etwas zu machen, oder? Und aber auch zu wissen für die Leute. Es geht nicht darum, wie gut können sie shooten, wie sportlich sind sie, wie fit sind sie, wie alt sind sie, was ist ihre Geschichte. Sondern völlig unabhängig von dem, zusammenkommen, kennenlernen und Spass haben miteinander.
Also eben Kraft kommt, indem ich jeden Tag mit ihm rede, bete und viel im Wort hineinlese, seine Verheißungen lese und das immer wieder lese, mit dir darüber nachdenke. Also, wow, er ist mein guter Hirte, er versorgt mich, nichts wird mir mangeln. Er hat dich eh und je geliebt, all diese Dinge. Und natürlich sehe ich auch, dass es wirklich eben lebt. Dass es nicht einfach ein Buch ist oder irgendetwas ist wie jedes andere Buch. Oder ein Versprechen, das jemand macht und dann wird es nicht eingehalten. Im Glauben wirst du nicht enttäuscht, es ist wahr und Und es trifft ein. Wenn dem anderen viele Sachen mir versprochen worden sind und ich böse reingehalten bin, mit bösen Verlusten, ein Haufen Geld und oder auch sonst versprechen, wenn er sagt, ja, da so quasi Vater und so, und es ist wieder nichts, so. Dann also Leute, die das Geld versprechen, machen Job versprechen und es ist nichts. Überall so die Enttäuschung oder das Übertreiben und das Versprechen und alles geht über den Haufen. Das ist ja das, was ich gemerkt habe in meinem Leben, es ist wie ein Kartenhaus. Auf alles, was du aufbaust oder wo du denkst, es ist gut, geht zusammen. Und dann sage ich, es ist auf Sand gebaut. Und wenn ich auf den Felsen baue, so wie ich jetzt mit Jesus, weiß ich, er enttäuscht mich nie. Und ich bin wirklich versorgt und es ist real, es lebt. Es ist ein Bund. Nur ich muss meinen Teil auch einhalten. Ich muss natürlich die Sachen auch machen. Ich kann nicht auch auf dem Ding hocken und nichts tun. Aber ich merke, je mehr, dass du wirklich ihn suchst, mit ihm Zeit nimmst, mit ihm den Austausch hast, den Dialog, muss man anfangen zu leben.
Also wir sind jetzt vom Bahnhof her, sind wir am See entlang, über die Werft, Aufschütti, Kanti, gehen wir jetzt ins Tripschon hinter, wo das Richard-Wagner-Museum steht. Und ja, ich bin einfach gerne dort, weil eben, man sieht jetzt hier auf dem Weg, man geht jetzt ein bisschen obsi, da hat's, man ist wie in einem Wald drin, obwohl man mitten in der Stadt ist. Und weiter vorne sieht man es so schön, hat man den Ausblick über die Rigi, richtig Küssnacht hinter und alles. Und ja, dort tue ich einfach gerne verweilen. Es ist einfach im Sommer, steht auch noch Theater, dann ist es natürlich weniger ruhig. Aber dann gibt es ja auch noch andere Orte, wo man hin kann. Aber das ist jetzt einfach so sehr zentral und nah gelegen. Und finde ich, gibt noch irgendwie eine gute Energie dort. Und jetzt können wir dann gerade beim Richard-Wagner-Museum auch. Jetzt kommt man irgendwie wie aus dem Wald raus. Und dann, aber wenn man dahinter auf die Wiese geht, dann sieht man eigentlich fast nie einen Mensch. Außer ab und zu mal irgendwelche Velofahrer. Da ist scheinbar irgendwie eine Velostrecke durch. Da hat man absolut seine Ruhe. Und jetzt hat man da die wunderbare Alpenpanorama mit den Bergen, mit dem Schnee. Man kann das ganze Jahr in den Schnee hinterher schauen. Auch wenn es 40 Grad im Schatten sind, wie man es der Sommer kennt. Und aber es hat eigentlich immer relativ wenig Leute. Ja, es ist wirklich ein Ort für mich, wo ich meine Glücksmomente hole. Ich bin mit mir selber und mache nur das, was für mich wichtig ist. Und wenn man nur das macht, was für einen wichtig ist, dann ist man zufrieden. Und eben, wenn man zufrieden ist, dann ist man für mich automatisch glücklich. Oder? Und ich kann hier, auch wenn ich hier sitze und so, kann ich meine Alltagssorgen, die ich ja habe, die jeder Mensch hat, die kann ich abstreifen. Und kann einfach hier eine Stunde auf den See schauen und dann geht es mir gut. So komisch, dass ich das mal anhöre, aber ich kann wirklich einfach loslassen. Und kann das, was um mich herum ist, geniessen. Und nicht darüber nachdenken, ja, was ist morgen oder was ist übermorgen und wie sieht es im nächsten Jahr aus. Früher war es wichtig, eben viele Menschen um sich zu haben, lustig zu haben und zu lachen und zu machen. Und also ich lache heute noch genauso gerne und bin genauso gerne mit Menschen zusammen. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt als Eremit irgendwo hin zurückziehe oder, und als Einsiedler leben will. Nein, nein, also ich geniesse die Gesellschaft. Aber ich kann mir heute viel mehr geniesse ich auch die Ruhe. Oder? Das ist relativ schwierig zu erklären. Und eben, früher hat man eine andere Wertschätzung gehabt. Man hat seine Prioritäten anders gesetzt. Und durch das denke ich halt auch einfach gewisse Schubladen im Kopf oder in der Seele oder wie man es nennen will, oder, einfach nicht aufgemacht und durch das gar nicht gemerkt, dass man das Bedürfnis eigentlich hat. Und plötzlich hat man halt eine Schublade aufgetan, die das ganze Leben auf den Kopf stellt. Und dann fährt man auf und dann können wir alle Schubladen führen. Und dann tut man halt alle ausräumen und die einen tut man dann wieder mit gewissen Sachen füllen, die man vorher vielleicht nicht gehabt hat. Und andere Sachen tut man auch wieder einfüllen, die man gerne gemacht hat oder die wichtig sind oder die man muss machen. Und die schlechten Sachen, die tut man entsorgen. Also um es so zu sagen, man redet ja mit diesen Schubladen, redet man auch immer von Erinnerungen und Wissen und bei den Schubladen, von denen wir jetzt reden, oder, das ist ja nur ein Wissen um mich und nicht das Wissen von 2x2 und was ist die Hauptstadt von Timbuktu oder was weiß ich, sondern es geht nur rein um das Wissen, wer bin ich, was kann ich, was mache ich, was brauche ich und was will ich. Und das ist super sortiert. Und der eine hat es ein bisschen Puff, das muss manchmal auch so sein, weil es gibt immer wieder neue Eventualitäten im Leben. Das nimmt man auf, das tut man erstmal weglegen, bevor man es verarbeiten kann. Und dann tut man es verarbeiten und auch versorgen. Dort, wo es eingehört oder wo es sein sollte. Und ich glaube, da habe ich mittlerweile in rechte Wohnung. Also was heisst glaube ich? Ich bin davon überzeugt. Also, ich fühle mich mittlerweile so ausgeglichen und wohl in meiner Haut. Und wenn es mal nicht so ist, weiß ich, was ich muss machen. Also, ja. Für mich ist klar, wie es in den Schubladen aussieht und was drin ist.
Also die Spirale hat sicher ganz klar noch bedeutet. Wie auch immer für Auswirkungen, das wüsste ich nicht. Aber ich hätte immer müssen sagen, ich müsste auch kriminell sein, damit ich überhaupt durchkomme und eine Chance habe. Weil ich nicht ins Schema oder in das passe, was die Welt gerne hätte. Du hast einfach ein gewisses Klischee und das musst du haben. Und sonst bist du weg vom Fenster. Das heisst, ja, heute musst du eine normale Schule haben, wenn besser noch Sek. Dann musst du sicher eine Lehre gemacht haben. Und all diese Sachen, die müssen stimmen. Wenn du nicht in diesem Ding bist, dann rühren die Leute schnell raus. Dann bist du schnell eigentlich nicht dabei. Das kann sehr schnell gehen. Das sieht einer, der nur schon geschafft hat und einen Job hat. Und den Job nach vielleicht 15 Jahren so verliert. Und er ist wirklich nur an dem gehangen und hat jetzt seine Ich und Bestätigung im Job. Dann geht es sehr schnell auch mit dem ab jetzt.
Es kann jeden treffen. Und du denkst oft, ich habe ganz viel jetzt gelernt in dieser Zeit. Oder? Ich habe immer schon mit Menschen geredet, aber natürlich rede ich jetzt auch viel mit Randständigen und Betroffenen. Das sind oft Geschichten, wo auch ich habe ja nie im Leben gedacht, dass ich irgendwann mal Sozialempfänger werde. Nie. Also ich habe eine geborgene, schöne Kindheit, eine gute Schulausbildung gehabt. Mann, Kind, immer alles, nie Schulden. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass mir so etwas passieren kann. Und gut, also so wie es mir jetzt passiert ist, passiert es ist schon, es gehört auch gewisse Naivität dazu. Oder einfach unbremste Freude, etwas zu machen, ohne gross das Hirn einzuschalten oder ohne Wenn und Aber, oder? Ja, so bin ich einfach immer voll aufs Ganze. Und eben hier denke ich, da hat jetzt ein Menge mir können und auch dürfen einen Vorwurf machen. Also ich bin jetzt eben beim Sozamt gelandet, aber eigentlich auch aus meiner, ich finde auch, ich bin selber schuld, oder? Nicht ganz, dass das mit der Eurokrise gekommen ist, dass keine Touristen mehr. Es ist ein Schicksal, aber ich meine, Schicksal trifft jeden. Aber eben meine Unbesonnenheit oder meine Naivität, oder, das ist schon ein Teil meiner Schuld, die mich trifft. Und trotzdem hat mich die Schweiz aufgenommen und das finde ich wunderbar und das sage ich aber auch. Und ich meinte vielleicht auch, dass es so ist, dass ich immer wieder Glück hatte dort. Ich habe wirklich immer nette Leute in diesem Sozialamt, auch auf der RAF. Ist vielleicht auch ein bisschen, wenn ich ihnen entgegentritt, denke ich mir, weil eben, wenn ich mich umschaue, was das zum Teil für Leute und dann, was du da hörst, ist Geschreie und Getobe, oder? Und ich bin von Anfang an da und habe gesagt, hey, hallo, ich danke euch, oder? ich danke euch, dass es euch überhaupt gibt. Oder? Und schlussendlich weiss ich, ja, ich muss, eigentlich müsste ich ja auf dem Marktplatz stehen und eben denen, den Büetzer danken. Oder? Hanger und Hanger, ich habe 50 Jahre geschafft und zahlt. Oder? Also, ja. Also ich habe jetzt auch nicht ein schlechtes Gewissen, dass ich Sozialgelder empfange. Für mich stimmt es. Mittlerweile mache ich natürlich auch sehr viel alles freiamtlich. Also ich trage meinen Teil bei und ich trage ihn gerne bei zu dieser Gesellschaft.
Stolperstein und Glücksmoment. Einblicke in drei Leben am unteren Rand. Feature von Bernhard Senn. Es wirkten mit Doris Brechbühl, Ralf Breidenbach, Markus Thaler sowie der Surprise Straßenchor unter der Leitung von Arjan Rufino dos Santos.
Ich sagte, also ich komme mal. Und dann habe ich gemerkt, aha, das ist Surprise Strassenchor. Surprise habe ich schon die vom Bahnhof. Eine Zeit lang habe ich auch was Bahnhofhilfe geschafft. Habe ich kennt von den Zeitschriftenverkäufern, oder? Aber sonst habe ich keine Droh zu dieser Surprise. Ich habe eigentlich nicht gewusst, was das ist und was die eigentlich überhaupt alles machen. Keine Ahnung. Ich habe gewusst, ein Teil vom Hefteverkauf kriegt der Verkäufer und ein Teil kriegt Hersteller, also Surprise. Und dass die nicht ganz ausflippen in ihrer Erwerbslosigkeit, dass sie eine Struktur kriegen. So, das habe ich gewusst. Mehr von dieser Surprise nicht gewusst. Dann, aha, die haben auch noch eine Strassenchor, oder? Und dann hat mir das natürlich reingenommen. Die Chorleiterin ist eine ganz tolle, interessante Frau. Und jedes einzelne Mitglied ist interessant. Es ist ein Haufen. Ein Haufen Flöhe, ich möchte sie nicht mehr hüten. Es sind wie Kinder, oder? Aber es ist lebendig, es sind Schicksale, es sind Geschichten und das ist wirklich wie eine Familie.
Realisation Andreas Forkert. Eine Produktion von SRF 2 Kultur 2013.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.